Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi-Podcasts Der Nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Im Jahr 2022 wurden weltweit mehr als 33 Millionen kosmetische Eingriffe, sowohl chirurgisch als auch nicht chirurgisch, durchgeführt. Ein historischer Höchststand. Fettabsaugungen mit etwa 2,3 Millionen Fällen ist die am häufigsten ausgewählte Schönheitskorrektur weltweit, gefolgt von Brustvergrößerungen, Lidplastiken und Bauchstraffungen. Brasilien führt die Liste der Länder an, die am meisten chirurgische Schönheitsoperationen durchführen, und verweist damit die USA auf den zweiten Platz. Zusammen machen die beiden Länder ein Viertel aller weltweit vorgenommenen plastisch-chirurgischen Eingriffe aus. In Österreich werden jährlich rund 100.000 Schönheitseingriffe durchgeführt, wovon die Hälfte operative Verfahren sind. Dr. Paul Schlagnitweit, mein Gast im heutigen Podcast, ist einer der Ärzte, die solche Eingriffe in Österreich vornehmen. Er arbeitet seit 2023 in der Privatklinik von Dr. Philipp Meyer und hat sich insbesondere auf Brustchirurgie spezialisiert. Herzlich willkommen, lieber Paul.
Hey, hallo, meine Liebe. Danke fürs Vorbeikommen.
Ja, ich freue mich voll, dass du dir ja heute die Zeit genommen hast. Du bist ja direkt aus dem OB jetzt zum Interview rauf ins Büro gekommen und freue mich voll auf spannende Insights von dir.
Genau, Just-in-Time-Prinzip. Ja. Ja, direkt aus dem OB, genau. In dem Podcast.
Sag vielleicht gleich einmal zu Beginn, was ist das Schönste an deinem Beruf?
Dass man total viele unterschiedliche Leute kennenlernen darf und individuell auf die eingehen darf. Und das Beste daran ist wahrscheinlich, dass man operieren darf.
Also das Operieren, das ist dir ganz, ganz wichtig.
Also ich sag's immer so,
du bist Chirurg.
Ich sage immer, alles rundherum ist Arbeit. Mhm. Fürs Operieren würde ich wahrscheinlich ein Abo zahlen, wenn es...
Ja, interessant. Aber vor allem wahrscheinlich auch dann trotzdem, dass du mit deiner Arbeit Menschen irgendwo helfen kannst, das für sie irgendwie das Optimale rauszuholen. Also was sie selbst stört, was vielleicht das Umfeld gar nicht so stört, sondern was sie selbst irgendwie stört.
Ich würde sagen, wir leben in einem Zeitalter, wo wir wirklich auf sehr hohem Niveau sudern können, mhm, und halt das dann trotzdem auf dem Niveau umsetzen können. Aber man muss halt eben für jede Person einzeln Zeit nehmen und, mhm, das rausfinden, was wirklich ist der Knackpunkt, mhm, ist, und halt dann eine technische Umsetzung, mhm, halt dementsprechend sich überlegen, was ist realistisch, was, mhm, ist sinnvoll. Mhm. Das ist eigentlich recht schön.
Wann hast du in deinem Leben eigentlich entschieden, dass du Arzt werden möchtest?
Ich glaube, das war so mit 17 herum, mhm, da im persönlichen Umfeld ein bisschen mit mehr Kontakt gehabt mit dem Medizinischen und, mhm, mit den Spitälern, mhm, und bin dann vor der schwierigen Entscheidung gestanden, dass ich mir überlegen habe müssen, ob ich jetzt die Alternative verfolge und auf der Angewandten die E-Gitarre studiere und dann, okay, irgendwie Rockstar werde, mhm, oder doch keinen Job hätte, mhm, und so ist dann, mhm, irgendwie...
An deinem Outfit heute erkennt man, du bist ein E-Gitarren-Fan.
Ja, schon, das ist mein wichtigstes Hobby, abgesehen vom Sport vielleicht, aber das ist, okay, das ist das Schöne, das ist das Hobby dann noch weitergegangen. Ja, ja. Hobbyweise operieren wäre schwierig geworden, ja, sagen wir, ja, mal so. Ja.
Das heißt, du bist irgendwann in deinem Leben vor der wichtigen Entscheidung gestanden, möchte die Musiker oder Arzt werden.
So ungefähr.
Ja, super. Und wie ist dann bei dir weitergegangen? Du hast dann irgendwann eben dein Studium auch absolviert. Du bist noch relativ jung, du hast noch einen neuen Studienplan schon studiert. Und hast du nun den Turnus machen müssen, oder?
Also ich war eigentlich immer so ziemlich... in der Übergangsphase. Also, mhm, ich bin dann nach Wien gegangen zum Studieren. Der neue Studienplan war gerade durch die Probephase durch. Ich war dann so zweite Generation Versuchskaninchen vom Aufnahmetest, mhm, was eigentlich gut war, weil mit dem Aufnahmetest halt dann sozusagen der Stau nicht während dem Studium war. Mhm. Somit hat man recht zügig studieren können, wenn man mal drinnen war. Ja, und dann Turnus, ja, ja. Wie du sagst, habe ich schon noch gestartet. Das war damals gerade, also diese Umbruchsphase mit der großen Ärztemangelwelle, mhm, vor der neuen Ausbildungsordnung. Also die ist dann 2016 gekommen, ich bin 2013, mhm, dann habe ich mit der Ausbildung gestartet. Und da war es nur so, dass es in den Köpfen da drinnen war, zuerst Turnus, mhm, dann Ausbildungsarzt. Mhm. Allerdings haben die schon so den Mangel gehabt dann auch an Ausbildungsärzten in manchen Fächern, in der Plastik nicht, aber in anderen Fächern, wo man halt dann wirklich schon frühzeitig das Außenturnus herausrekrutiert worden ist.
Okay, und du hast aber trotzdem den Turnus abgeschlossen, oder?
Jein.
Ja.
Abgeschlossen nicht. Bleibt mir fehlen Kinderheilkunde und Gynäkologie. Aber die restlichen Therapie habe ich dann über die Jahre dann weiter absolviert.
Das heißt, du hast, bevor du dich dann für plastische Chirurgie entschieden hast, relativ viel gesehen und bist dann auf die Idee gekommen? Oder wie war der Weg in die plastische Chirurgie?
Also ursprünglich wollte ich immer Internist werden.
Okay. Also eigentlich ersten, ganz was anderes.
Genau, die ersten 3 Jahre vom Studium fix auf interne gepolt und dann habe ich tatsächlich in Freistadt, also da wo ich ursprünglich her bin, auf der Unfallchirurgie ein Praktikum gemacht. Und da hat man dann gedacht, boah, das Leben kann so viel direkter sein und man kann den Leuten wirklich kurzfristig schnell mal helfen, einfach operativ, und das Operieren hat mich dann einfach gleich voll fasziniert. Und dann habe ich irgendwie das alles überdacht und habe beschlossen, so, ich werde jetzt chirurgisch tätig, irgendwo so Unfall, Ortho, Plastik ist so aus dem Formenkreis. Und dann habe ich mich da informiert und halt da und dort die Praktika gemacht. Und dann habe ich schon gewusst, zum Ende Studium, es sollte eigentlich Richtung plastische Chirurgie gehen.
Okay.
Anfänglich eher einfach rekonstruktiv und auch tumorchirurgisch, was waren meine Schwerpunkte. Da war halt nur ziemlich lange Wartelisten, also bis man da mal die Chance auf eine Ausbildungsstelle gekriegt hat. Deshalb zuerst Turnus gestartet und habe dann frühzeitig die Chance gekriegt, dass ich auf der Allgemeinchirurgie starten kann, damit ich zumindest chirurgisch tätig sein kann. Und bin dort dann gleich einmal im Brustzentrum exist worden und habe dann sozusagen die Brustchirurgie für mich entdeckt.
Wie kann man sich das auf dieser Abteilung vorstellen? Also was macht man als Allgemeinchirurg, wenn man Brüste operiert?
Also als Allgemeinchirurg in der Senologie, wie das dann so in der Fachsprache dann genannt wird, ist sozusagen für die Brusttumorchirurgie zuständig. Das sind Brustkrebsoperationen, Tumorentfernungen und alles, was dazugehört.
Das heißt, das hast du von der Pike auf gelernt, wie man eben Brüste wieder gesund macht, also das heißt Tumore entfernt oder im Idealfall wieder gesund macht.
Genau, das war war ich sehr frühzeitig mit dabei und auch das Ganze rundherum, was mir total fasziniert hat, auch an der Tumorchirurgie, an der ich dann auch wirklich über 10 Jahre dran geblieben bin, dieses Multimodale, wie man es nennt, also einfach diese Zusammenarbeit, der Chirurg ist halt ein Teil von der Therapie, aber genauso wichtig ist die interne, genauso wichtig ist die Strahlentherapie und dass man sie eben für einen richtigen Patienten individuell das richtige Konzept zusammenschneidert, das dann genau für den Patienten mit der Krankheit zu dem Zeitpunkt das ideale Ergebnis liefern kann.
Wie lange warst du dann auf der allgemeinen Chirurgie und wie ist es dann zustande gekommen, dass du doch noch wechseln hast können in dein bevorzugtes Fach?
Im Grunde war knappe 2 Jahre auf der Allgemeinchirurgie vom Fach her. Und die Schnittstelle ist natürlich aufgelegt, weil die Brustchirurgie eben gerade immer in der Tumorchirurgie dann auch rekonstruktiv was braucht und dementsprechend immer mit plastischen Chirurgen halt einfach sozusagen verbandelt ist. Und das habe ich mit den Kollegen halt sehr viel Kontakt gehabt und einen intensiven Austausch auch gepflegt und bin da einfach dran geblieben. Und habe dann fortlaufend versucht oder halt dann geschafft, dass er in das andere Fach überwechselt.
Das heißt, du bist da in dieser Phase immer diese Extrameile gegangen, wie man so schön darüber spricht, und hast wichtige, wertvolle Kontakte aufgebaut. Und dann war irgendwann dieser Punkt da, wo du wechseln hast können mit deiner hervorragenden Expertise, haben sie dich dann auch wahrscheinlich einfach gebraucht. Wie lange warst du dann im Krankenhaus und hast du dann nur mal ist dir dann was angerechnet worden für deine Facharztprüfung im plastischen Bereich, oder hast du nochmal von null an starten müssen?
Also das war mein großer Vorteil, dass ich in der alten Ausbildungsordnung gestartet habe, wo eben die Fächer noch in Hauptfach und Gegenfach unterteilt war. Und da war eben ein Teil der Ausbildung zum plastischen Chirurgen, war eben Gegenfach Allgemeinchirurgie. Super. Das heißt, ich hätte mir da ein ganzes Jahr eigentlich anrechnen können. Und die restlichen Seiten rundherum, also die von den Gegenfächern gemacht haben, sind nicht für einen allgemeinen Turnus halt noch gegangen. Das heißt, ist so, ich meine, ich bin sowieso nie der Meinung, dass man irgendwas, was man lernt, also als verlorene Zeit sehen darf, aber ich habe halt wenig Stehzeiten im Endeffekt dann gehabt.
Ja, gut. Und wann war dann der Tag deines großen Abschlusses? Also seit wann bist du jetzt Facharzt?
2021 im Frühjahr war ich dann mit der gesamten Ausbildung fertig. Die Prüfung habe ich 2020 schon gemacht und dann halt die Zeiten noch fertig absolviert.
Eigentlich, wenn ich da überleg, richtig in der Corona-Primetime, wo du quasi deinen Abschluss gemacht hast, im Krankenhaus, wie war das eigentlich für die, waren das dann Operationen, die dann eigentlich nicht gemacht worden sind eine Zeit lang, oder das würde mich irgendwie interessieren?
Also ich habe während der Covid-Zeit im Krisenbetrieb tatsächlich dann noch einmal, war ich auch wieder einfach für die Versorgung von den Covid-Patienten mit zuständig, weil es sind dann halt die erste Jahr soweit umverteilt worden, damit man halt das Ganze irgendwie bewältigen kann. Und da bin ich tatsächlich dann wieder auf einer internistischen Abteilung gelandet. Damit man
okay, ja, spannend.
Zumindest vorübergehend.
2021 war eben dann das Jahr, wo du abgeschlossen hast. Du warst dann nur eine Zeit lang im Krankenhaus als Facharzt tätig und jetzt sitzen wir ja hier in der Ordination vom Dr. Philipp Meyer, den du ja aus deiner Krankenheitszeit kennst. Und ihr habt da jetzt, also du hast da jetzt eben die tolle Möglichkeit, dein Können unter Beweis zu stellen in der Privatmedizin. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das jetzt zu deiner Tätigkeit im Krankenhaus? Von was profitierst du, was du im Krankenhaus gelernt hast, was du jetzt einfach so an super Know-how auch da in der Ordination einsetzen kannst? Also du bist ja auf Brust spezialisiert. Vielleicht möchtest du uns da ein bisschen einen Einblick geben.
Nee, es war eigentlich total nett, weil den Philipp habe ich ja kennengelernt, damals schon als Student.
Ach, so lange kennt ihr ja schon.
Das war eigentlich 2010 oder 2011, wie ich eben als Student bei den barmherzigen Schwestern damals formuliert habe. Und da war er noch in Ausbildung und wir haben uns dann immer so mit ein paar Jahren versetzt. Also wie er fertig war, bin ich in die Ausbildung gekommen, dann war er Facharzt, ich war Ausbildungsarzt, dann hat sich er vom Krankenhaus gelöst, ich war als Facharzt dort und jetzt bin ich ihm sozusagen wieder nachgefolgt. Das war eigentlich eine total nette Entwicklung von dem Ganzen.
Sehr schön, ja.
Und ja, man lernt schon sehr viel im Spital. Also gerade, es ist, natürlich hat man viel Patienten andrang, aber eben auch viele Fallzahlen, von denen man ja dann doch halt einfach sich seine Expertise dann erkämpfen kann. Und eben gerade auch mit den aufwendigeren Fällen und dieses in der Spitalsmedizin doch sehr spezialisierte Feld in der plastischen Chirurgie, wo man sich wirklich öfter mal tüfteln muss und rekonstruktiv dann tätig sein muss, da nimmt man schon sehr viel mit dann, was man draußen immer wieder mal brauchen kann. Die Privatmedizin selber ist natürlich ein ganz eigenes Feld. Da muss man schon einiges noch dazu lernen, was man halt so aus der Spitalsmedizin so noch nicht kennenlernen konnte. Das Klientel ist ein bisschen anders, aber auch sehr gut zugänglich.
Großer Unterschied ist ja zu den Patientinnen im Krankenhaus, glaube ich, grundsätzlich, dass ja zu dir hier in die Ordination gesunde Patienten kommen. Also die haben eigentlich ja nichts Schlimmes unter Anführungszeichen, beziehungsweise hilfst du ihnen nur, die Brust oder den Körper noch schöner darzustellen.
Das finde ich ja eigentlich insofern recht interessant, weil das ist jetzt so eine gewisse Sollwertverstellung. Und das ist, also ich hole die Leute halt jetzt ab, die sind gesund, die haben jetzt eigentlich kein medizinisches Problem, aber man möchte halt sozusagen das verbessern. Damit, also man startet sozusagen auf Null und möchte ins Plus kommen. Und in der kurativen Medizin im Spital ist es meistens so, dass die Leute halt gerade wirklich ein Leiden haben und sozusagen lebensqualitätsmäßig im Minus starten und man möchte halt wieder auf Soll kommen. Und das ändert aber tatsächlich den Duktus von der Gesprächsführung komplett, weil man mit den Leuten halt auf ganz einem anderen Level starten können. Und die haben halt die freie Entscheidung, was möchten sie machen, wer darf das machen, sind sie mit dem Konzept, was ich ihnen vorschlage, zufrieden, können sie mit dem anfreunden, stimmt die Harmonie, ist immer ganz wichtig, dass so zwischenmenschlich passt, dass die Vertrauensbasis aufgebaut werden kann, und das finde ich sehr coole neue Herausforderung eigentlich.
Wie kann man sich das jetzt bei dir in der Ordination vorstellen? Zum Beispiel, ich möchte jetzt meine Brüste vergrößern, verkleinern lassen. kann man sich das so vorstellen, man macht sich bei dir einfach den Termin aus, du schaust dir dann an, was kann man optimieren, gibst einen Vorschlag ab und dann kommt schon der Tag der Operation.
Also wir schauen uns das gemeinsam an, wir machen uns ein Bild davon. Mir ist sehr wichtig, dass er den Wunsch der Patientin oder vom Patienten hat, von Anfang an mal definiert habe, in welche Richtung soll es gehen. Dann mache ich mir sozusagen mal meinen Plan für mich und schlage den Patienten vor, damit man, das läuft alles im Rahmen des Erstgesprächs ab, dass man dann auch wirklich sich überlegt, okay, was ist die Zielsetzung und wie schaut der Weg dorthin aus. Wenn wir dann soweit uns einig sind, dass das ein lösbares Problem ist oder halt ein erfüllbarer Wunsch, besser ausgedrückt, dann je nachdem, wie entschlossen der Patient ist, kann man entweder gleich einen OP-Termin fixieren. Es gibt dann noch ein Zweitgespräch, das gemäß vom Ästhetik-OP-Gesetz, da gibt es eigene Rechtsgebung dafür, halt auch fristgerecht dann noch stattfinden muss, dass da die Fristen und die das alles.
Das heißt, es ist dafür da, dass man nicht aus einer Emotion entscheidet, so ich möchte jetzt größere Brüste haben und vielleicht weil gerade eine Trennung war oder sonst was und in zwei Wochen bin ich wieder mit dem zusammen und dann ist es doch wieder irgendwie anders.
Überspitzt gesagt,
es ist alles eigentlich extrem, aber.
Aber es ist beziehungsweise auch so, ich mache das jeden Tag. Also ich kenne, das ist meine Komfortzone sozusagen für die Patienten, das ist doch Neuland. Die hört das zum ersten Mal und es können noch Fragen auftauchen, werden Fragen auftauchen noch. Es treten immer noch Fragen auf im Nachhinein. Einfach weil man schläft dann drüber, dann dämmert es dann schon langsam, okay, das hat er das und das gesagt. Dann überlegt man sich mal, okay, was heißt das eigentlich für mich dann im Detail? Und natürlich kann ich dann sagen, ja gut, vor der OP, melde dich halt, wenn du was brauchst oder wenn du was wissen willst, aber ich finde es schon gut, dass es da rechtlich vorgeschoben ist, dass es wirklich proaktiv für den Patienten einfach ein Rahmen geschaffen wird.
Und wie lange, also wann folgt dann dieser zweite Vorbereitungstermin auf die Operation, wo man mal abklärt, ob es tatsächlich sein soll?
Also 14 Tage Mindestfrist haben wir einfach, das ist 14 Tage braucht der Österreicher, damit er sich alles überlegt hat.
Und wie oft kommt es dann tatsächlich vor, dass die Entscheidung nochmal zurückgezogen wird?
Eine exzellente Frage. Es ist jetzt so.
Also einfach vom Gefühl muss jetzt nicht.
Also, dass er wirklich schon einen B-Termin ausgemacht hat und dann wieder zurückzieht beim Zeitgespräch, ist unwahrscheinlich. Was öfter mal vorkommt, ist, dass man sagt, man macht ein Erstgespräch, die Patientin überlegt sich das in Ruhe und meldet sich dann, wenn es soweit ist, zum Operieren. Das kann natürlich dann gleich einmal sein. Das kann auch sein, dass man sich überlegt, okay, gut, das passt mir nächstes Jahr besser rein oder von der Urlaubsplanung her ist es geschickter, wenn man es auf die längere Bank schiebt oder ich warte die nächste Mondphase ab, da gibt es ja individuelle Entscheidungskriterien, wenn es dann soweit ist. Dementsprechend ist es schwierig zu sagen, ob das wirklich eine Patientin wieder sich das anders überlegt hat oder ob es halt einfach den Zeitpunkt neu definieren muss.
Was mich jetzt irgendwie nur interessieren würde, ab welchem Alter oder was mich jetzt noch interessieren würde, ab welchem Alter würdest du eine Patientin operieren? Gibt es da für die irgendwie so ein Kriterium oder wo du sagst, nein, also das kann ich nicht machen?
Das hängt ehrlicherweise von der Diagnose und von der Indikation ab. Also es gibt plastische Operationen, die auch im Kleinkindesalter schon stattfinden, so Ohrenlegeplastiken zum Beispiel oder angeborene Fehlbildungen, die bieten wir natürlich in unserem Sektor.
Ich meine jetzt viel mehr, wenn eine junge Frau zum Beispiel zu dir kommen würde und sagt, die ist gerade 18 geworden und so, ich möchte mir jetzt gleich die Brust vergrößern lassen.
Okay, also gezielt für die Brustchirurgie würde ich sagen, 18 ist
Mindestalter
auf alle Fälle. Es gibt Ausnahmefälle, wo es allerdings dann eine medizinische Indikation ist, bei einer sogenannten Gigantomastie zum Beispiel, bei einer sehr groß wirklich sehr, sehr groß ausgebildeten Brust mit dementsprechender Gewichtsbelastung, dann würde man es auch schon
früher machen.
Könnte man es auch schon früher machen. Aber das muss man sich wirklich gut überlegen. Ist eher eine Seltenheit, sagen wir es mal so. Aber es gibt Ausnahmefälle, wo man es früher macht, aber ansonsten ist 18 schon eigentlich das.
Das Besondere bei euch hier in der Ordination ist ja auch das, dass ihr da einen Operationseingriffssaal habt. Das heißt, eure Patientinnen operiert sie tatsächlich hier im Gebäude. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Man hat da den Eingriff und geht dann am Abend wieder heim mit einer frisch operierten Brust?
Kann man sich im Grunde genauso vorstellen. Ja. Also wir machen die Eingriffe tagesklinisch. Mhm. Wir haben einen eigenen OP-Trakt, mhm. der dementsprechend von der Ausstattung halt mhm. so eingerichtet ist, dass das im erforderlichen Rahmen mhm. durchgeführt mhm. werden kann. Mhm. Und wir haben einen eigenen Aufwachraum dabei. Mhm. Das heißt, wenn man Narkose hat, dann dürfen sie da in aller Ruhe gemütlich mhm. ausschlafen. Mhm. Wenn man soweit fit ist und die Freigabe vom Anästhesisten mhm. hat, dann darf man abgeholt werden. Mhm. Das hat natürlich nicht selber mein Auto hin. Mhm. Aber schläft dann zu Hause ja. im eigenen Bett und kommt dann zu den Kontrollen engmaschig anfänglich vorbei.
Jetzt würde mich interessieren, wenn ich zum Beispiel um 8 Uhr in der Früh meine Operation habe, dann ist die wahrscheinlich nach einer Stunde erledigt.
Auf die Operation davon.
Ja, aber circa, also eine klassische oder durchschnittliche Brustoperation.
Klassische Brustvergrößerung, so ja. recht man ja. mit einer Stunde.
Genau.
Von nur ein, zwei Stunden noch.
Und dann gehe ich um 17, 18 Uhr heim, lass mich verwöhnen von meiner Familie und dann sollte das eigentlich klappen. Oder bin ich dann nur eine Zeit lang ein bisschen beeinträchtigt? Beziehungsweise wie lange dauert es nach einer Brustoperation, dass ich wieder arbeiten gehen kann, Sport machen kann und so weiter?
Also, sagen wir, alltagsfit ist man nach circa einer Woche. Mhm. Wirklich schwere Gegenstände heben oder körperlich anstrengende Arbeiten und so sollte man mehrere Wochen
okay.
eher meiden. Man hat so, also die ersten 2 Wochen sollte man nicht mehr als 5-6 Kilo heben zum Beispiel. Und sportlich betrachtet schaue ich schon, dass ich mich wirklich auf die Patientin noch einstelle bei den Kontrollen und auch schaue, was hat die sonst für ein sportliches Pensum. Also wenn der wirklich gut trainiert ist, zu sagen, 6 Wochen kein Sport und überhaupt nicht bewegen, so wie es sozusagen sehr dogmatisch mhm. oft in den Lehrbüchern steht, mhm. ist utopisch. Mhm. Und ich mache mir lieber gemeinsam mit der Patientin einen sinnvollen mhm. Plan oder mhm. überlege mir das, okay, zu welchem Zeitpunkt mhm. kann man Boss wieder langsam starten, anstatt dass ich einfach sage, na, gar nichts mhm. und sie probiert es dann trotzdem und dann gibt es irgendein Problem. Also mhm. da, wie gesagt, sehr, sehr individuell, aber im Grunde ist es so, zwischen 1 und 2 Wochen postoperative Inaktivität ist man wieder alltagsfit. Super. Und nach 14 Tagen kommen auch die Fäden raus, mhm. dann hat man keinen Verband mehr. Super. Und nach 6 Wochen kann man auch den Stütz-BH, mhm. den Kompressions-BH dann ablegen mhm. und ist eigentlich wieder so, als wäre nichts geschehen.
Ein zweiter wesentlicher Teil deiner Arbeit betrifft die Körperstraffungen. Das heißt wahrscheinlich vor allem, dass du Bauch, Beine, Po straffst. Wie kann man sich das jetzt wieder vorstellen?
Ja, also im neumodernen Body Contouring, wie es so schön heißt, mhm. umfasst es im Grunde alle Eingriffe, die die Kontur, die Silhouette mhm. des Körpers anpasst. Mhm. Mhm. Wir haben da, das kommt von der klassischen Fettabsaugung mhm. bis hin zu Straffungen, sei es mit Radiofrequenz oder wirklich mhm. mit klassischer Schnittführung und so, also die typische Bauchdeckenstraffung ist sozusagen das Erste, was mhm. uns vielleicht in den Sinn kommt, sehr oft auch in Kombination eben dann, nachdem mit Brust und Bauch ja trotzdem sich, also man kann das Proportionale jetzt nicht so mhm. ganz trennen, also das klassische Mami-Makeover, wie man es so mhm. nennt, zum Beispiel, wenn man es nach einer Schwangerschaft mhm. doch einiges an Hautüberschuss vielleicht mhm. Gesammelt hat, dass man das halt dann auch wieder schön zurückstrafft. Die anderen Dinge sind, wie gesagt, Sachen wie Oberschenkel- oder Oberarmstraffungen mhm. Und eben immer von bis von minimalinvasiven oder halt sehr geringen Aufwand von den Techniken, von kleineren Absaugungen, mhm. wirklich Retuschen von kleinen Problemzöhnchen mhm. bis hin zur großen Straffung.
Wo sind bei dieser Form von Operationen dir oder allgemein Schönheitschirurgen die Grenzen gesetzt? Kann man jetzt ganz blöd gefragt eine Person, die 200 Kilo hat, durch eure Operationsmethoden auf 100 Kilo runterbringen und wirklich eine ganz andere Person darstellen?
Nein. Ja. Also ist auch nicht sinnvoll. Deswegen, ich wehre mich auch ein bisschen so gegen die klassische Bezeichnung von der Fettabsaugung, mhm. was sich das so mhm. irgendwie impliziert, dass man eine wie von einem Wasserballon einfach was rauslaufen lässt und dann ist der halt kleiner und dann hat man das Gesamtvolumen reduziert. Mhm. Zur Gewichtsabnahme ist eine Liposuktion vollkommen sinnlos.
Mhm.
Genau. Man kann kleine Problemzonen mhm. anpassen. Es geht da wirklich mehr darum, Proportionen zueinander mhm. zu verbessern. Mhm. Also wenn man wirklich so diese klassische Reiterhosen Verteilung hat vom Fettgewebe oder so ein bisschen ein Rest Baucherl oder einen Schwimmreifen, so wie man es halt so im umgangssprachlich halt so kennt, das macht dann Sinn. Also wenn das Gesamtvolumen, also im Idealfall, der perfekte Patient für eine Fettabsaugung hat im Grunde sein Wunschgewicht quasi erreicht, aber hat irgendeine Problemzone, die trotzdem er eh schon dort ist, wo er hin will, immer noch einfach nicht zum Rest dazu passt.
Das heißt, um erfolgreich da zu sein, bedarf es eben vor sportlicher Aktivität, dann kannst du den Rest quasi tunen und dann bleibt auch das Ergebnis im Idealfall lang so, wie du das hinbekommst.
Ich sage mal, wenn man es braucht, eine gute Ausgangslage für ein gutes Ergebnis oder halt die schönen Leibniz-Mutterin, dann kommt man die schönsten Ergebnisse.
Ja. Sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir mal schon wieder zu meiner letzten Frage. Und zwar würde mich interessieren, was du für dich selbst tust, damit du nicht dein eigener Patient wirst, gerade im Hinblick auf die gesamte Gesundheit von dir.
Also ich nenne es liebevoll immer non-invasive body contouring. Also ich mache sehr gerne Sport, also Krafttraining, Fitnesstraining. Das ist eigentlich so mein Hauptausgleich für meine Tätigkeit. Und für die Psychohygiene bleibt mir immer noch die E-Gitarre.
Sehr schön. Dann herzlichen Dank für deine Zeit und deinen interessanten Einblick.
Danke dir.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Der Nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche, einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinn, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.